willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr, Simon.
Happy New Year.
Ja, mit all der Emotionen, die ein Brandenburger an einem Neujahrsmorgen aufbringen kann. Auch schön, dich zu sehen.
Ja, Lukas, auch schön, dich zu sehen. Ein solchen Ding, ja, da gibt es ja bei meiner Familie den netten Brauch. Naja, also eigentlich hat den meine Frau eingeführt. Jedenfalls diesen Brauch, mal kurz auf das Jahr zurückzuschauen und eine gute und eine schlechte Sache mal Revue passieren zu lassen, die da passiert ist.
Ja.
Hast du Lust, das zu machen, Lukas?
Ja, also erstmal würde ich sagen, was ist letztes Jahr passiert? Offenbart ist gestartet im Januar.
Ja.
Also es ist jetzt schon fast ein Jahr her. Wir nähern uns in großen Schritten unserer Jubiläumsfolge. Das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Also wir haben jetzt Folge 45. Und noch einige Sonderfolgen, da ist schon einiges passiert in diesem Jahr. Das würde ich mal jetzt mal unter gute Sachen verbuchen.
Ja, geil. Und für dich das, was war nicht so toll?
Also nicht. Habe ich ausgeblendet.
Ah, ist klar. Ja, der Lukas, wenn man ihn kennt, der ist ein Sonnenschein. Der lacht immer.
Ja, selbst immer. Wenn ich mich ärgere.
Wie bisschen wie heißen die denn?
Danke.
Die Straßengaukler, diese Straßengaukler aus dem Mittelalter, die haben auch immer gelacht.
Also,
die mussten zwar operiert werden dafür, aber
danke, Simon.
Wie wissen die denn?
Danke. Okay, jetzt habe ich eine schlechte Sache in diesem alten Jahr noch erlebt.
Das kannst du nicht sagen, wir haben doch jetzt Neujahr, Luca.
Ja, richtig. Aber wir leben halt im Altjahr auf. Wir sind Silvester. Okay, Simon, dann hau doch mal raus. Was hast du denn? Du fängst bestimmt mit dem Negativen an, wie ich dich kenne.
Boah, Alter. Ja, wenn ich bashe, muss man mich auch zurückbashen. Das ist auch wirklich okay. Ist okay.
Ja.
Nee, ich fange mal mit dem Negativen an, weil das Positive am Ende immer schön ist.
Genau, das ist eine Feedback-Regel auch. Erstmal das Negative.
Ich muss ja zugeben.
Jetzt sag mal.
Also ich muss ja zugeben, es tatsächlich erheitert mich das ja, wenn ich hier mit dir skypen kann, dann fällt mir das echt schwer, was Negatives zu sagen. Aber ich mach das jetzt mal. Das ist echt total komisch. Vielleicht sagt man auch im Podcast nicht oft negative Sachen, aber warte mal, ich muss kurz überlegen.
Das ist die Like-Kultur im Internet, die dich gerade so einlullt.
Die mich einlullt, ja. Na, okay, ich sag was.
Schluck Kaffee und schon weiß er Bescheid.
Das ist nur Tee tatsächlich. Es ist ja immer so ein bisschen, dass tatsächlich man, da möchte ich jetzt kein komischer philosophischer Optimist sein, aber aus negativen Dingen positive Dinge ja durchaus entstehen.
Mhm.
Das denke ich tatsächlich häufig. Oder stelle ich einfach fest, was Negatives für mich passiert ist. Ich habe halt dieses Jahr mich dagegen entschieden, zur Polizei zu gehen. Finde ich immer wieder schade. Hab auch sehr lange und sehr hart dafür trainiert. Jetzt habe ich das nicht gemacht. Jetzt beende ich mein Studium und jetzt bin ich in der Obdachlosenhilfe. Das ist positiv eigentlich, also ist schon positiv, klar.
Aber mit einem Schmerz verbunden.
Diese Polizeiausbildung, ja, die Polizeiausbildung hätte mir sehr gefallen. Und die Jungs brauchen ja Hilfe. Also, naja. Etwas aber ganz Positives, was für mich passiert ist, ich bin zurückgegangen nach Berlin und es tut mir wirklich sehr gut. Ich freue mich darüber und meine Frau auch und wir haben ja beide hier einfach auch ja unser stabiles Umfeld, das wir nun mal im Ruhrgebiet nicht in diesem Ausmaß so hatten. Und das ist, wie man dann retrospektiv feststellt, so elementar wichtig. Und deswegen ist das ganz toll, dass wir wieder hier zurück sind, zu Hause.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch gleich einen kleinen Ausblick, Simon, ne? Das neue Jahr. Hast du irgendwelche dummen Vorsätze, oder Sachen, die in diesem Jahr auf dich warten, auf die du ganz aufgeregt wartest, wie zum Beispiel deinen Studienabschluss?
Also ich warte aufgeregt auf meinen Studienabschluss, ja.
Sehr gut.
Ich glaube, was ich aber tatsächlich, muss ich ja zugeben, deutlich spannender finde im Moment ist, wie es beruflich mit mir weitergehen wird. Die Stadtmission, für die ich jetzt gerade arbeite, da wird ja die Saison irgendwann enden und dann komme ich hoffentlich wieder in neue trockene Tücher. Das ist quasi ein weiterer Schritt in der Stadtmissionsarbeit. Hoffentlich haben sie etwas für mich. Das bleibt sehr aufregend, aber ich freue mich auch darauf, dass da was kommen kann.
Ja.
Und bei dir, Luke?
Ja, bei uns ist ja die Aufregung auch groß.
Ah.
Denn in wenigen Wochen werden wir das erste Mal Eltern, eine Frau und ich. Und das ist natürlich so das größte Ereignis, das so ansteht. Da rückt das Examen, das ich nebenbei mache, so ein bisschen in den Hintergrund vom Aufregungspegel her. Und genau, das wird sehr cool. Das heißt für unseren Podcast, Wir werden diszipliniert sein müssen, Simon. Viel disziplinierter als bisher in der Folgenplanung und in der Umsetzung. Das ist vielleicht, könnte man sagen, unser guter Vorsatz, dass wir trotz der Veränderungen in diesem Jahr, Studienabschlüsse, arbeitsmäßige Veränderungen, Kind, trotzdem dranbleiben und diesen Podcast nicht aufgeben werden.
Auf gar keinen Fall möchte ich den aufgeben. Ich denke ja immer wieder über den Podcast nach. Da kommen auch vielleicht nächstes Jahr noch ein paar ganz tolle Sachen dazu. Aber Lukas, man muss ja sagen, wir hatten eine Folge, haben wir nicht geschafft.
Ja.
In den ganzen...
Das war eine negative Sache.
Also, ich muss sagen, wir haben aber 51 Montage vollgeballert, statt 52. Ich muss sagen, das ist eine gute Leistung. Dann mal kurz Applaus.
Ole, ole, ole. Auch wenn manchmal der Montag zum Dienstag wurde.
Ja, aber Details. Da kann sich doch später keiner mehr dran erinnern, ja. Lukas.
Genau, aber das alles können wir nochmal ordentlich reflektieren in unserer Jubiläumsfolge. 30. Januar ging es ja los bei uns. Rückt wieder mit großen Schritten näher. Mal gucken, vielleicht ist das dann ja schon eine Folge mit Kind. Das wird alles sehr spannend.
Ausgezeichnet, bin auch sehr gespannt, ja.
Genau, aber uns wird nie der Stoff ausgehen, denn wir haben ja zum Glück unseren lieben Freund Markus, der ihn aufgeschrieben hat. Und mit dieser grandiosen Überleitung starten wir das Jahr 2018, wie es angemessen ist, mit dem Wort Gottes, das in ein erfülltes Leben führt.
Aus dem 8. Kapitel eines 8. Jahres in einem Jahrzehnt.
Genau, ja. Also, was ich mal sagen will, Markus 8, die Verse 10 bis 13. Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr ans andere Ufer.
Ausgezeichnet.
Ja, das ist aber eine Stelle, die ganz nach deinem Geschmack ist, Simon. Würde ich mal vermuten.
Ja. Doch, ich finde das ganz toll. Es ist ein Thema, das ist ja quasi hochaktuell. Und wir haben ja darüber sogar mal in einem Seitenhieb drüber gesprochen, Lukas. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Können wir jetzt mal einen ganzen Punch landen?
Einen ganzen Punch. So nennt man das? Das ist ja furchtbar.
Digga, du hast gerade gesagt, ein Seitenhieb. Metaphern. So. Hallo. Wir haben doch letztes Mal gesprochen,
Seitenhieb
wie die
Tagesthemen. Aber Seitenhieb ist nicht so schlimm wie Punch. Ach so. Ja, jetzt musst du noch so ein Sample einbauen. Also, der Seitenhieb.
Offenbart. Gut, wir haben den Text jetzt, glaube ich, verstanden. Danke. Na, vielleicht nochmal kurz, wo sind wir gerade im Markus-Evangelium? Ja, als letztes haben wir uns unterhalten über die Speisung der 4000, die davor geschildert wird, wo Jesus wahrscheinlich, haben wir drüber gestritten, ne, noch am anderen Ufer ist, im heidnischen Gebiet. Und Dalmanuta kann man nun wieder ganz gut verordnen. Der Ort, wo das hier spielt, ist auf der Ostseite des Sees. Definitiv im jüdischen Gebiet, deswegen tauchen auch sofort Pharisäer auf. Und Jesus fährt also mit seinen Jüngern darüber. Und irgendwie ist das auch mal wieder so eine Aktion, wo Jesus irgendwo auftaucht und lauter Leute ausschwärmen und sich sofort bei ihm versammeln. Diesmal sind es nicht die großen Volksmengen, sondern die Pharisäer. Also die Leute, die dieser Religionspartei angehören, die das mit dem geistlichen Leben so richtig ernst meint.
Genau. Und es ist ja ganz, ganz spannend. Jetzt kommen die ja zu ihm und haben ja von ihm schon mal was gehört, ja. Und sagen, ja, wenn du so ein geiler Typ bist, dann wollen wir ein Zeichen sehen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen ans AT erinnert, also mich erinnert das spontan tatsächlich immer wieder mal so an, ja, diese Stellen, wo dann Leute zu den Propheten kommen und wollen Zeichen sehen. War das nicht Elia mit den Baalpriestern? Oder habe ich mich da beim Namen getäuscht?
Das ist richtig.
Genau. Und das ist ja ganz witzig, dass mir dir diese Analogie in diesem Moment so einfällt. Denn die Baalpriester sind es ja nicht, die da ein Zeichen sehen wollen, sondern ich glaube, die Könige. Ja, ich muss mal eben nachschauen. Dann kann ich jetzt auch mal so tun, als hätte ich ja die Wurst. Offenbart.
Naja, so die Stelle, die du ansprichst, das ist doch so ein Kräftemessen, oder?
Genau, das meine ich.
Da geht's doch darum, dass Elia von Gott erzählt und dann gibt's noch die ganzen Priester, die dem Baal angehören, einer anderen Gottheit. Und jetzt die Frage ist, wer ist eigentlich daran schuld, dass es dem Land so schlecht geht, wie es dem gerade geht? Ja, und da sagt der König Ahab, Mensch, Elia, du bist es doch, ja, du bist doch der einzige Abweichler hier noch. Und Elia sagt, nein, ich bin's nicht. Und er sagt Ahab, okay, dann testen wir das mal.
Ja, genau.
Und dann schauen wir mal, wer von euch den stärkeren Gott hat. Und dann gibt's halt dieses große Opfer da, was da auf dem Berg Karmel aufgebaut wird. Altar mit Fleisch drauf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann heißt es,
man könnte sagen, ein ganzer Stier.
Nee, sind es nicht zwei Stiere?
Jeder hat seinen eigenen Scheiterhaufen.
Ja, genau, und jeder hat seinen eigenen
Stieren drauf.
Genau, ja.
Und die Baalpriester, die hampeln und tanzen da den ganzen Tag da rumrum, ja, und versuchen jetzt irgendwie ihren Gott dazu zu bringen, dass er jetzt bitte doch mal einen Scheiterhaufen anzündet und das Opfer annimmt.
Ja, oder zumindest irgendwie reagiert. Baal, erhöre uns, genau. Baal, erhöre uns.
Was doch immer sie da tun. Genau, und der Elia steht daneben, muss man sich echt vorstellen, so mit verschränkten Armen, ja, und kichert sich die ganze Zeit in sein Fäustchen. Ja. Und ist sich so sicher mit der Nummer, dann, dass er ja auch noch sagt, ja komm, kein Problem, ja, der Blitz ist heiß genug, ja, da machen wir halt auch noch so, dass er dann die ganze Scheiterhaufen nass macht und so.
Genau, kippt nochmal Wasser drüber, wie für so eine richtige Magier-Show.
Ja, genau, also sie macht wirklich eine Show draus, der alte Poser. Aber wir sind ja hier nicht im AT. Ja, am Ende schafft er es am Ende, das abzufackeln, so.
Naja doch, lass uns das nochmal kurz zu Ende durchziehen.
Naja wohl.
Das ist so eine witzige Geschichte, ja. Elia betet jetzt und dann kommt sofort das Feuer und Gott nimmt es an und verbrennt nebenher auch die ganzen Baalspriester, was ein bisschen krasse Aktion ist, aber damit zeigt Gott auf jeden Fall mit einem klaren Zeichen, wer hier recht hat, ja. Dass Elia nämlich der Prophet Gottes ist und dass Baal sich mal verpissen kann, weil er nämlich nur ein Götze ist, die sich die Menschen gemacht haben. Und das geht dann ja weiter im Folgekapitel 1. Könige 19. Und Elia muss dann doch wieder flüchten, ja, weil jetzt die Frau von König Ahab, Isabel, das nicht so geil findet, ja, dass die ganzen Baalspriester umgekommen sind und ihm ans Leder will. Also rennt Elia weg und flüchtet an den Berg Horeb und hängt sich da in so eine Felsspalte und lebt da ganz kärglich. Und dann beschwert er sich bei Gott, hey, was fällt dir ein? Ja, jetzt habe ich diese große Verantwortung übernommen, habe mich den Priestern gegenübergestellt, ja, und habe das Ding durchgezogen, habe das nochmal effektvoll ausgestaltet. Hey, einen geileren Magier als mich hättest du nicht finden können. Ja, und jetzt muss ich doch wieder flüchten. Was ist denn los? Und dann hat Gott gesagt, pass auf, ja, ich zeig mich dir. Thema Zeichen taucht auch da wieder auf.
Ja, ja.
Und dann kommt als erstes, wie ist das, ersten Erdbeben. Und Gott ist aber nicht in den Erdbeben drin. Dann kommt ein Feuer und Gott ist nicht in dem Feuer drin. Und als drittes kommt dann schließlich eine Stille. Und in der Stille ist Gott. Das wird Elia dann klar. Und das ist erstmal so ein Anti-Zeichen, ja, weil eben hat Elia gerade dieses Mega-Zeichen da gemacht, wo alles gebrannt hat quasi, ja, und jetzt zeigt sich Gott mal auf eine völlig andere Weise. Und das Lustige an dieser Geschichte finde ich, dass es dann am Ende in Vers 18 heißt, und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat, ja. In Klammern, Elia, du warst nicht der Einzige, du bist einer von 7000. So, und das packt das Ganze nochmal krass in Perspektive. Also, die Zeichen sind eine schwierige Sache insofern, als sie immer für den, dem sie was zeigen sollen, was bedeuten, aber manchmal nicht richtig verstanden werden, ja, weil Elia jetzt denkt, mit seinem Zeichen, was er wirkt, müssen jetzt alle glauben, so, dass er recht hat und dann muss er doch wieder fliehen. Und als Elia mit Gott alleine ist, da taucht Gott eben nicht in den Donnerzeichen auf, sondern eben gerade in dem Zeichen, das irgendwie am unvermutetsten für Elia ist. Ne, weißt du, deswegen lohnt sich das tatsächlich, die Geschichte nochmal mit reinzunehmen, weil es schon darüber aussagt, über Zeichen, dass sie zum einen vielleicht nicht immer das tun, was man vielleicht erwartet von ihnen und dass sie vielleicht zum anderen auch gar nicht für alle so leicht zu erkennen sind.
Genau. Und wir hatten das in einer anderen Folge, die mir einfach nicht mehr einfällt, hatten wir tatsächlich mal darüber gesprochen, dass der Gott nun mal eben nicht das Medienspektakel sucht. Ja, wir haben ja da kurz mal umrissen, diese ganzen Heilungsshows irgendwie ja von zweifelhaften Ambitionen sind, weil das halt einfach nicht so läuft das einfach nicht einfach so. Und was jetzt hier passiert im Neuen Testament, ist halt jetzt schon wieder Leute Zeichen fordern, aber peinlicherweise halt nicht Baalpriester oder so, ja, oder Heiden, sondern die Pharisäer selbst. Das ist eine furchtbar peinliche Nummer. Ja, kann man schon mal echt so sagen, weil man sich halt so denken muss, Jungs, was habt ihr eigentlich aus dem AT gelernt? Das kennt ihr doch relativ gut. Was ist denn da los? Ja, Zeichenforderung ist so, meh.
Ja. Ja.
Naja, und das Coole ist, ich finde, was halt das AT dann auch wirklich sehr gut unterscheidet an dieser Stelle ist, dass es hier nicht mal mehr thematisiert wird. Ja, für Jesus, für den Leser muss klar sein, das ist halt nicht der Weg, So, Zeichenforderung. Es wird ja auch in den 40 Tagen Wüste von Jesus auch thematisiert, so latent, ja. Dass quasi fordere Gott nicht auf irgendwelchen Bullshit hinaus, ja, sondern lebe einfach. Und das finde ich ziemlich geil. Und wie Jesus die dann halt abstraft, finde ich halt auch ziemlich geil.
Naja, also es ist ja schon so, dass Zeichen gerade im Johannesevangelium nochmal viel wichtiger sind, ne? Also in den drei sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, sind sie ja eher negativ belegt, also eher nach dem Motto, versucht mich nicht, ja, fordert keine Zeichen. Wobei Jesus auch manchmal ankündigt, dass es Zeichen geben wird, für das Ende der Welt zum Beispiel, ja, dass er bald wiederkommt und so, kann er durchaus von Zeichen sprechen. Ja, einmal sagt er in Lukas 11 eben, wo die auch wieder ein Zeichen fordern, ja, wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Jona. Damit setzt er sein eigenes Leben sehr stark in Kontext zum Alten Testament übrigens auch. Kann man nochmal ein bisschen vertiefen bei Gelegenheit. Aber im Johannesevangelium ist das Zeichen ganz zentral. Da heißt es gleich nach der Hochzeit zu Kana, ne? In Johannes 2 heißt es gleich, das war das erste Zeichen, was er getan hat, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Und ist jetzt, würde ich schon sagen, nicht so, dass Jesus partout keine Zeichen tut, aber was er halt verurteilt, ist, dass da Zeichen gefordert werden. So, also was ist denn hier das Problem? Er sagt doch, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Was soll das heißen, Simon?
Ich muss da tatsächlich, bevor ich darauf eingehe, nochmal zurückgehen und sagen, ja, aber nein, Lukas, nein. Denn das Zeichen auch der Weinherstellung auch im Verborgenen passiert. Ne? Am Ende checken die Leute ja nicht, dass Jesus das war, sondern die dissen ja dafür den Gastgeber.
Ja.
Oh, der geile Wein, was ist denn hier los? So, ich muss nur mal sagen, auch da wird kein Feuerwerk abgebrannt. Wichtig. So.
Ja, aber in Johannes 3 ist dann die Geschichte, wo sich Jesus mit dem Nikodemus unterhält, einem jüdischen Anführer. Ja, und dann sagt Nikodemus zu ihm, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, sei denn Gott tut sie mit ihm. Also die Leute erkennen zum Teil schon, dass Jesus Zeichen tut, also Anzeichen davon, dass Gott mit ihm ist.
Eigentlich müssten wir fast nochmal darauf eingehen, was dann ein Zeichen ist.
Ja, willst du jetzt die Semiotik auspacken? Zeichentheorie.
Nee, also wir werden dieses Thema auf ein anderes Mal verschieben.
Jawohl, Simon.
Aber deine Frage war, na weiß ich nicht, ich würde es ja machen, weil hier geht es ja um eindeutiges Zeichen vom Himmel, ja, also Blitze, Feuer, irgendwelche abgefahrenen Dinge, sodass die Pharisäer ja was tun sollen. Glauben die dann? Das ist ja die Frage. Und ich glaube, das ist ja das Problem, dass halt Zeichen nun mal nicht zwingend so verstanden werden, wie sie eigentlich verstanden werden sollten. Und das ist ja etwas, damals, also dann im AT passiert ist, ja, warum sie dann Elia verfolgt haben, dass halt dieses Zeichen nicht verstanden wurde. Ja, jetzt habt ihr meine Baalpriester, deinen Gott, umgebracht und wir erschüttern nicht jetzt und ändern unser Leben, sondern wir bringen dich um. Ja. Und das ist ja etwas, was potenziell, ja, ich weiß nicht, also hier nicht, es wird ja nicht angedeutet oder so, aber Jesus geht halt einfach nicht darauf ein. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, ja, Jesus ist halt auch Gott, ja, und Gott sind einfach, und das sieht man, finde ich, abgesehen vielleicht von einigen Stellen im NT, eigentlich ist das nicht zentrales Thema, dass irgendwelche heftigen Zeichen passieren,
ja,
sondern dass Dinge passieren, die Menschen dazu führen, dass sie Gott anbeten. Und wenn Dinge Gott nicht, also wenn sie nicht dazu führen, dass Gott angebetet wird, dann führt er sie auch einfach nicht aus. Und kann man sich auch wieder die Frage stellen, oh, hat Gott was gelernt aus der Geschichte mit Elia und hat sich weiterentwickelt wie ein Mensch? Ja, das ist philosophisch, finde ich, ein anderes Thema. Auch das, denn hier geht es nur um eine Sache. Und zwar darum, dass dieses Zeichen nicht kommt, weil Jesus das nicht möchte.
Ja, aber was genau heißt denn sein Satz hier? Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Also, er seufzt dann ja auch so in sich hinein. Also das ist doch von großem Unverständnis gekennzeichnet, oder? Was wollen die eigentlich? Wozu brauchen die das? Und wenn man es so sieht, kann man ja auch zurückschauen. Ich meine, es sind ein Haufen Dinge passiert, die was Besonderes sind, ja? Wie das Wunder der Speisung der 4000, gerade eben auf der anderen Seite des Sees, ja? Jesus kommt gerade mit seinen Jüngern, alle, stell dir nochmal die Jünger vor, ja? Die sitzen mit ihm im Boot und so, wow, und hat's wieder getan, boah, krass. Und wir haben noch Brot übrig für die Überfahrt, was für ein Glück. Ja, und dann kommen die da an und dann kommen die ganzen Pharisäer heraus. Das ist ja fast so dargestellt wie die Ameisen, die dann so aus ihren Löchern gekrochen kommen. Und so versammeln sich um ihn rum und sagen, ey, da bist du ja. Also, pass mal auf, hier, folgende drei Fragen haben wir und das wollten wir schon immer mal kritisieren. Und kannst du uns endlich mal ein Zeichen geben, wie sollen wir denn überhaupt glauben, dass du wirklich der Messias bist? Und dann sind alle so ein bisschen so, wisst ihr, was gerade drüben passiert ist? So. Tja, schade, ihr seid auf der falschen Seite des Sees. Da könnte man jetzt wieder Schwung holen und eine schöne Metaphernpredigt halten und sagen, auf welcher Seite des Sees stehst du? Stehst du im Osten oder im Westen? Stehst du da, wo Jesus bei den Leuten ist und Wunder tut, oder stehst du auf der Seite, wo du ihn nur ausfragen und löchern möchtest?
Und da kommen wir schon auch zu dem Punkt, was halt Jesus halt komplett annervt, ist halt, dass es halt wieder nicht darum geht, dass es halt eine, ja, dass die Menschen sich in einer Beziehung zu Gott entwickeln. Ja, und wenn Jesus hier so ein Zeichen gibt, ja, was machen sie dann? Ja, dann ist es der Messias und dann gehen sie alle vor ihm auf die Knie, dann kriegt er das auch nicht mehr wahrscheinlich auf die Reihe, oder es wird wahrscheinlich echt nicht gelingen, dass die Leute das tun, weil sie Gott lieben, dass sie quasi diesen Messias annehmen. Und das ist ja, dieser ganze Weg von Jesus ist, wie wir in den ersten Folgen auch immer wieder angedeutet haben, Jesus ist irgendwie so eine Enttäuschung, weil er halt einfach nicht der Messias ist, den sich alle wünschen, ja. Ich meine, wir gehen in den späteren Folgen nochmal direkt darauf ein und da können wir das sehr, sehr cool zerlegen, aber er ist einfach nicht dieser königlich-politische Heerführer, der da reingeht und alles platt macht, so wie sich das die Pharisäer halt eigentlich wünschen. Ja. Und deswegen wird es auch solche Zeichen für diese Pharisäer nicht geben. Egal, wie cool die sind und egal, was die alles Tolles machen. Und ich glaube, was halt Jesus hier auch massiv enttäuscht, ist genau diese Tatsache, dass das dann diese Pharisäer sind, die es tatsächlich nicht verstanden haben, obwohl sie ihn eigentlich ja schon kennen. Das ist ja der Punkt, sie kommen ja auf ihn zu und haben ja schon von ihm gehört und haben ja auch wahrscheinlich schon eben von diesen Dingen gehört, die er dieser so macht. Deswegen kommen die Leute ja dauernd hin und wollen irgendwie alle ihre Invaliden heilen. Und es gab super viele Zeichen, aber diese Pharisäer, die wollen halt irgendwie noch mehr sehen, so.
Ja. Aber woran liegt das? Liegt das daran, dass sie zu rational dran gehen, dass sie das mit ihrem Gottesbild nicht vereinbaren können, oder was ist das Problem?
Ich glaube, das Problem ist, dass sie nicht glauben können. Und dass sie, um zu glauben, tatsächlich irgendwie nochmal Sicherheit brauchen. Also, weißt du, das ist ja das Ding, das Dilemma in dem Glauben heute, so im christlichen Glauben, dass viele Christen, und mir geht es eben auch so, ja vor dem Problem stehen, dass man irgendwie sagt, boah ja, diese Theologie, die vor 20 Jahren gepredigt wird und heute immer noch gepredigt wird, wenn du nur genug glaubst, dann geht's dir gut und Gott ist super mit dir und der Herr ist super toll und der beste Freund, ja. Und wenn man aber mal von diesen ganzen, dieser bekloppten, kurzsichtigen Theologie weggeht und ein bisschen seine Augen nach Syrien wendet und feststellt, dass da tausende Christen unter dem IS gestorben sind, dann kannst du halt so einem Quatsch nicht mehr glauben. Ja. Die Frage ist dann, wie soll ich denn glauben? Was soll ich denn überhaupt glauben? Und dann bin ich tatsächlich auch so manchmal auf der Seite der Pharisäer und denke so, weißt du Gott, bist du überhaupt da, Alter? Das ist doch ein Scheiß hier. Und es ist jetzt nicht diese diffuse, und es gibt Krieg auf der Welt und das ist Kacke, sondern es ist wirklich konkret, weißt du? Ja. Da sind konkret eben genau die Leute, die sich Christen nennen, die dann abgeschlachtet werden, obwohl doch meine tollen Pastoren aus der evangelikalen Welt und weiß der Geier aus welchen christlichen Kirchen immer behaupten, der Herr ist super toll, alles nice, der bester Freund. Ja, aber ist so, ja, glaube ich auch, aber ich muss es irgendwie auf ein anderes Fundament stellen. Ja. Und da ist halt nicht die Sache nach irgendwelchen Zeichenforderungen oder nach einem guten Leben, sondern es ist halt die Frage, ja, wie sieht denn meine Beziehung mit Gott aus? Mhm. Und das ist halt, was Jesus hier auch kritisiert. Es geht euch nicht um Beziehungen, sondern es geht euch einfach nur um Spektakel. Es geht euch um die einfache, billige, schnelle Erfüllung von irgendwelchen Wünschen. Gott ist aber kein Weihnachtsmann.
Gut, dass du das alte Jahr nochmal mit reingeholt hast. Und Jesus trank eine Coke und sagte, Gott ist kein Weihnachtsmann. Das ist gut. Ja, naja, vielleicht ist ja so ein bisschen der Aspekt, die Pharisäer, die sind ja schon der Meinung, dass sie durch ihr Wissen, durch ihr großes Glaubensverständnis und dadurch, dass sie viel auch mit Schriftgelehrten rumhängen und ne, Elite sind im Glauben, dass sie deswegen auch besonders gut über Gott Bescheid wissen müssen. Und Jesus plättet das halt, indem er praktisch sagt, ihr wisst halt leider nicht Bescheid, ja? Also ihr seid ja durchaus bewandert, ihr wisst extrem viel aus dem Alten Testament. Jesus selber zitiert dann immer auch mal wieder das Alte Testament, um klarzumachen, dass er es auch so gut kennt, ja? Aber die Frage ist, ob man es dann richtig versteht. Und wenn man mal so ein bisschen ans Ende denkt hier, im Lukas-Evangelium wird er beschrieben, wie nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, ja, zwei Jünger auf dem Weg sind, die berühmte Geschichte mit dem komischen Namen Emmaus, weil das der Ort ist, wo sie hinlaufen. da taucht Jesus auf einmal auf als Auferstandener und redet mit denen und die erkennen ihn erstmal nicht und dann eröffnet er ihnen die Schriften, ja, er macht ihnen klar, dass bereits im Alten Testament von ihm berichtet ist, ja, das waren Jünger, ja, Leute, die immer mit den anderen Jüngern auch zu rumgehangen haben und erst Jesus macht ihnen an der Stelle deutlich im Rückblick, wer er ist und dass man das auch durchs Alte Testament schon finden kann und die Pharisäer kommen mit ihrer ganzen Weisheit da halt nicht so weit hin, weil es letztlich ist so ist, dass Gott es selber schenken muss, offenbaren muss, ne? Und dass Jesus es aufschließt, was es bedeutet, wer er ist. Und alleine mit dem Verstand kommst du da nur so und so weit, weil du hast recht, es geht um Beziehungen. Ja, ich kann ja eine Beziehung nicht durch den Verstand klären. Ich kann, also ne, Zeichenforderung, super Beispiel. Ja, ich kann von meiner Frau täglich ein Zeichen ihrer Liebe fordern. Wenn ich das machen würde, wäre die Beziehung bald kaputt. Ja, weil wer bin ich denn ständig, so ein Zeichen zu fordern? Und ich kann auch ihre Zuwendung und Liebe, kann ich natürlich auch immer kritisch betrachten und fragen, ist das noch echte Liebe? Ja? Tut sie das gerade nur, weil, so, ne? Welchen Vorteil hat sie im Sinn und so? Und wenn du damit rangehst, mit dieser kritischen Sicht auf deinen Partner oder auf Gott, ja, dann bist du immer der Bestimmer und du entscheidest, was richtig und was schlecht ist. Und Jesus lässt sich nicht drauf an, ne? Er sagt, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen geben. Er steigt einfach ins Boot und fährt ans andere Ufer, weil er sagt, hier ist damit nichts zu erreichen. Ja, wenn du denkst, du bist mein Richter und du kannst beurteilen, ob ich richtig handle, dann bist du auf dem Holzweg, weil dann kannst du keine Beziehung mit mir haben. Wir müssen auf Augenhöhe einander begegnen.
Genau. Das würde ich komplett so unterstreichen und würde dahinter einen Punkt setzen. Ja, das sollte jedem eine Lehre sein über Thematik Beziehung, in denen dummerweise eben auch oder guterweise mit der Beziehung mit Gott.
Ja.
Der weitere Punkt ist ja, was macht halt Jesus, wie reagiert er da? Ich finde es halt auch wichtig, denn es ist halt auch so ein, ich möchte ja immer so ein bisschen begreifen, warum Jesus eigentlich so reagiert, wie er reagiert. Ja? Und wie sieht das im 21. Jahrhundert aus, wenn ich im Alltag meine Dinge mache? Und Jesus steigt ins Auto und fährt weg.
Ja.
Und
hasta la vista.
Oder steigt aus dem Fahrrad und fährt weg. Oder steigt in den Zug und fährt weg. Und so. Und du denkst so, krass, du lässt die Leute halt auch dann einfach stehen, wie die Ölgötzen.
Sehr gut.
Genau, du lässt sie da einfach stehen und verpisst dich einfach. Das ist halt krass. Das ist, dass man in Deutschland, ich weiß nicht, wie es zu anderen Zeiten war, aber was ja in Deutschland eine extreme Unhöflichkeitsgeste ist.
Ja, sicherlich.
Jemanden da auch einfach stehen zu lassen. Das ist ja eine richtige Attacke. Kann man sich das so vorstellen, dass Jesus genau das tut? Ich denke schon. Und die Frage ist so, warum macht er denn sowas, ey? Also ich meine, man könnte ja sagen, weißt du, Leute, ihr seid halt kacke und lasst mich jetzt in Ruhe und wir verabschieden uns jetzt und sind so ein bisschen höflich zueinander und gehen alle unserer Wege. Aber der macht das halt gar nicht, sondern der basht die kurz, ja, und dann haut er ab.
Ja, aber
das ist ja völlig krass.
Er wird ja überhaupt nicht persönlich, ja. Also, weißt du, er reflektiert in seinem Geist, was da los ist und denkt sich, hä, was wollen die eigentlich? Und dann spricht er einmal seine Kritik aus, beziehungsweise er sagt einfach nur, dass es nichts geben wird, ja, so wie zu den Kindern. Ja, gibt aber leider keine Schokolade und steigt ins Boot und fährt weg. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass er sie damit aufgibt, ja, weil er fährt zwar weg, aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, es ist ja nicht so, dass er sagt, und ich will euch nie wiedersehen. Also ich finde, das drückt ganz klar aus, dass auf dem Weg, dass ich über Jesus urteile, ich nicht zum Ziel kommen werde. Und da bringt auch nichts darüber weiter zu diskutieren. Wenn die Grundhaltung falsch ist, dann kann Jesus nur weggehen. So. Und sagen, hier, vielleicht bei nächster Gelegenheit, ja, wenn du anders drauf bist. Wenn du nichts mit mir zu tun haben willst, sondern wenn du nur wissen willst, wer ich bin, und zwar nicht persönlich, ja, kein persönliches Wissen über mich haben willst, sondern nur Faktenwissen. Ja, abstrakte Dinge, die du dann kritisieren kannst und in dein Denksystem einbauen kannst oder rausschmeißen kannst, dann wird das mit uns leider nichts. Ich fahre ans andere Ufer. Ans andere Ufer, wo mich die Leute annehmen. Wo sie auch Fragen stellen und mich auch verstehen wollen, aber halt nicht aus der Haltung dessen, der entscheidet, was wahr ist und was falsch ist. Und das ist für mich auch ein bisschen der Schlüssel zu unserem Verständnis der Bibel, wenn wir sie hier gemeinsam lesen. Es gibt viele Dinge, die wir in der Bibel nicht verstehen und auch, haben wir schon mal hier und da drüber gesprochen, Geschichten, die unterschiedlich berichtet werden in den Evangelien. Und es wäre sehr einfach zu sagen, das und das und das ist richtig, ja, und das und das und das ist falsch, das hat sich jemand ausgedacht, weil das ihm so gut gepasst hat oder so. Weißt du, wenn wir glauben, dass das wirklich Gottes Wort ist, dass Gott dadurch spricht, dann ist es erstmal, finde ich, gefährlich, einfach zu sagen, was man jetzt davon für relevant hält und was nicht, weil es sehr schnell dem nahe kommt, sich hinzustellen, zu kritisieren, ja, was jetzt göttlich sein kann und was nicht, was meinem Gottesbild entspricht, ist göttlich oder nicht, und Zeichen zu fordern und zu sagen, hier, Gott, wenn ich das hier aus der Bibel noch akzeptieren soll, dann musst du es mir schon zeigen. Ich will das aber eigentlich nicht. Weißt du, also diese Haltung, dass ich bin der Kritiker und Gott muss sich dann mal entsprechend fügen, die ist auch beim Lesen der Bibel, finde ich, gefährlich, weil es kann dazu führen, dass Jesus sagt, gut, ich fahre halt einfach ans andere Ufer. Sehen wir uns vielleicht in ein paar Wochen mal wieder.
Das kann sehr gut sein, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Also ich könnte fast sagen, es ist ja interessant. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich in Essen gemacht habe. Ist jetzt eine These, ja, das ist eine sehr steile These, aber da
wird niemand stören, weil sie auf mich
bezogen ist. Ja, ich hatte ja da wirklich eine üble Glaubenskrise über Jahre hinweg und habe ja tatsächlich eingefordert, dass Gott reagiert. Ich habe jetzt nicht gesagt, sende mir ein Zeichen, oh Herr, sondern aber halt,
wahrscheinlich, er zeigt dich, du Penner, ja?
Ja, genau, sowas in der Art. So bin ich, ja. Aber das ist halt mein Dialog with the Lord. Jedenfalls ist das nicht passiert. Ja. Und das war echt mies, so, weil du halt dann dastehst und nichts hast. Retrospektiv könnte man das so deuten. Ich würde da nicht so weit gehen wollen, weil das würde mich jetzt gerade total deprimieren des Morgens. Ich brauche jetzt was für meine Seele.
Okay.
Ja. Aber sei es drum. Die Frage, die ich dann immer wieder gerne stelle, ist, wie sieht das, was ich hier lese, was kann ich daraus anwenden für mein Leben?
Ja. Und?
Und warum betrifft mich das? Naja, also ich glaube, einmal betrifft mich das, weil jeder Mensch von uns wird immer wieder Zeichen fordern, so. Ich glaube, man gerät immer wieder in diese Falle, dass man Zeichen will, weil man denkt, man ist im Recht, dann ist es einfach so, dass wir dann aber auch verstehen müssen, es gibt diese Beziehung dann im Moment nicht. Wie du es ja selber gesagt hast mit deiner Frau, so, ne? Wenn du irgendwie dauernd Zeichen forderst, dann ist das keine Beziehung,
übrigens
sondern
so eine hypothetische,
ist sogar.
Ne? Nur eine hypothetische Geschichte.
Eine hypothetische, genau. Brauchst du nicht fordern, denn es gibt ja eine Beziehung, ist ja alles schmusi, so. Und das andere Mal ist, dass Jesus sich nicht mit diesem Bullshit ewig auseinandersetzt, ja, dauernd angefahren zu werden und immer wieder dieselben dummen Fragen sich anzuhören, die im Wesentlichen nur darauf hinauslaufen, dass man ihm eigentlich misstraut.
Ja, genau.
Wie sieht das in der Praxis aus? Ich weiß nicht so genau, aber vielleicht wird sich der ein oder andere ja von euch auch irgendwie was denken, wo er sich so denkt, boah, ja krass, da habe ich das auch mal gemacht. Ja. Oder ich kenne dann einen Freund, der das dauernd macht und der kommt da aus dieser Spirale nicht raus und will irgendwie Gott kennenlernen und fordert dauernd Zeichen. Ja, kann man ihm vielleicht mal sagen, hör mal auf, Zeichen zu fordern und wart einfach mal ab.
Ja.
Das ist tatsächlich hier eine Chance der Beziehung.
Ja, so. Ist ja eher eine Sache der Haltung, ne? Also welche Haltung habe ich eigentlich Gott gegenüber? Und letztlich geht's ja auch um die Frage, will ich persönlich was mit Gott zu tun haben und will ich persönlich was aus der Bibel lernen? So, oder möchte ich nur Faktenwissen haben und möchte ich kritisieren können? Ne? Also Skepsis, ich will keiner Skepsis oder keiner Kritik oder keiner Frage gegenüber der Bibel oder gegenüber Gott jetzt damit die Absage erteilen. Keineswegs, ne? Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, dann glauben wir es halt, weil es ist halt so. So, ne? Weil dann glaubt man immer nur irgendwas, was einem irgendwelche Menschen erzählt haben, ja? Weil in der Bibel steht nicht nur das so und so da, sondern da stehen halt Sachen da, die man halt auch verstehen muss. Die sind in einer bestimmten Sprache verfasst und in einer bestimmten Zeit. Und ne, das ist alles legitim. Nur der Punkt, an dem ich dann entscheiden muss, der ist halt das Heikle, ja? Und an dem Punkt will ich lieber mal fünfe gerade sein lassen und sagen, hey Gott, ich verstehe es nicht. Und ich fordere auch kein Zeichen, aber wenn du mir eins geben willst, freue ich mich. Ja, in so einer sozusagen demütigen Haltung, in so einer Haltung, wo ich sage, hier, Gott, das bleibt dein Wort, es bleibst du selbst, so, der mir gegenüber ist. Und ich will es nicht gegen deinen Willen sozusagen entscheiden und einfach nur sagen, so meine Kritik bei dir abladen, sondern ich will dafür offen bleiben, zu hören, was du wirklich sagen willst. Und ich baller dir nicht meine Kritik vor die Nase und sag, jetzt gib mir mal ein Zeichen, dass es anders ist. So, ich glaube, das ist eine Haltungsfrage im Umgang mit Gott und mit der Bibel, die man für den Alltag daraus mitnehmen kann.
Und das fordert von allen Menschen Geduld.
Ja.
Ich glaube, Geduld ist total wichtig, mit Gott wichtig mit Gott zu haben. Ja. Ja. Aber tatsächlich in der Beziehung mit Gott muss man sehr geduldig sein. Ich glaube, vielleicht sogar geduldiger als mit den Menschen, weil man halt einfach nicht so richtig weiß, guckt er mich jetzt gerade an. Ja, das ist schwierig, gib's zu. Für mich ist es auch jedes Mal schwer. Aber es lohnt sich nach hinten raus ja doch.
Ja.
Ja, es ist am Ende eine echte, lebendige Beziehung, wo dieser Gott tatsächlich echt antwortet. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt sind wir wieder für die Liberalen, die Fundis. Ja, aber passt schon.
Sind wir halt auch. Wir sind halt Liberal-Fundamentalisten. So, ist halt so. Ja. Liberal-Fundamentalisten. Genau, also den Bogen will ich am Ende auch nochmal schlagen. Das Beziehungsthema haben wir heute nicht vertieft, aber es ist ja durchaus so, dass man manchmal auch Zeichen braucht, ja? Und ich glaube, manche Beziehungen leiden krass daran, dass einfach das nicht regelmäßig passiert, ja, dass man nicht immer wieder gegenseitig erlebt, dass die Beziehung real ist, ne? Weil einem solche Hinweise, solche Zeichen fehlen. Also was ich ganz cool finde, ist der Ansatz von dem Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Das vielleicht noch als kleinen Buchtipp fürs neue Jahr. Das finde ich insofern cool, weil es geht halt darum, dass jeder eine andere Art und Weise hat, seine Liebe auszudrücken und sie auch zu erleben. Ja, also der eine merkt, dass er geliebt wird, weil er Geschenke bekommt, und die andere merkt es daran, dass der Partner viel Zeit mit ihr verbringt und so. Und auch das hat so diesen Charakter von Zeichen und Beziehungen aufrechterhalten. Das gesagt einmal als Tipp, ja, ich glaube, das kann manche Ehe retten und manche Partnerschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Was brauchst du eigentlich, damit mein Partner spürt, dass ich ihn lieb habe?
Und auch, wie drücke ich mich selber
genau
aus? Das ist ja auch
ein genau, eben. Und das ist das Ding für die Gottesbeziehung auch, ja. Was brauche ich vielleicht auch für Zeiten, die ich mir nehmen muss, um mir Gottes Beziehung zu mir, Gottes Liebe bewusst zu sein? Weil wenn ich meine Beziehung nicht pflege, ja, Pech gehabt, ne? Dann zerbricht die menschliche Beziehung genauso wie die himmlische Beziehung. Gott lässt sich zwar nicht los, aber manchmal braucht man auch mal bestimmte Zeiten oder bestimmte Formen, auch miteinander umzugehen. Und das wäre vielleicht nochmal ein Weg, dem Ganzen auf die Spur zu kommen, die Frage zu stellen, hey, was hilft eigentlich meiner Beziehung zu Gott weiter?
Um vielleicht aber da nochmal was Unorthodoxes dazu zu sagen.
Na gut.
Manchmal hilft es auch, ja, um diesen Schritt zu gehen, den Lukas sagt, braucht man vielleicht noch einen Schritt davor. Und zwar sich vielleicht mal einzugestehen, dass man eigentlich gar keinen Bock auf Gott hat.
Ja. Das ist der Simonsche Erstschritt.
Der Simonsche Erstschritt, aber ich glaube, er ist der Schritt, der in die Wahrheit führt.
Ja, man nannte es früher Buße.
Okay. Ja,
aber geil.
So far.
Ich finde eine sehr gute Übersetzung von dir. Eingestehen, dass man keinen Bock auf Gott hat. Sehr gut. Ja, auf dieser positiven Note starten wir ins neue Jahr 2018.
Halleluja.
Und damit ist am Anfang dieses Jahres schon wieder
das Ende
gekommen.
Jawohl. Wir freuen uns immer über eure Kommentare. Und immer wieder sind ganz tolle Kommentare dabei oder sehr spannende Sachen und eben Dinge, die uns auch anrühren, so wie bei dem Frank Backhaus. Wir hoffen, dass du wieder gelesen bist. Das würde uns echt freuen. Lass mal wieder von dir hören. Und alle anderen, die immer wieder schreiben, dass dieser Podcast ihnen einfach gefällt. Und das ist uns einfach, was uns sehr viel Energie gibt, das hier weiterzumachen. Macht weiter so. Vielen Dank.
Genau. Ihr könnt eure Kommentare gerne auch auf iTunes hinterlassen. Da gibt es ein kleines Kommentarfeld, wo man Bewertung schreiben kann. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt da gerne mal eine Bewertung. Gebt uns in eurer Lieblings-App 5 Sterne, dass einfach noch mehr Leute von unserem Podcast erfahren. Und wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt auf unserem neuen Server, dann freuen wir uns über eine kleine Spende über PayPal oder Flatter auf der Seite. Was auch immer ihr tun werdet in diesem neuen Jahr, Gott segne euch, er lasse eure Bärte wachsen, ob es nun die an eurem Kinn sind oder die in eurem Herzen. Ja, er lasse euch wachsen und fröhlich sein.
Jawohl, ein frohes neues Jahr euch allen.
Genau, frohes neues. Und was soll man dazu noch sagen? Liebe Leute, bleibt fertig.